NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
24. November 1934. Der Geburtstag des Komponisten Alfred Schnittke.
Das ganze Leben ist für mich ein permanentes Zusammenspiel zwischen dem Rationalen, dem göttlich Vorbestimmten und dem Strom des Irrationalen, des Embryohaften und völlig Neuen. Und in erster Linie fesselt alles Neue die Aufmerksamkeit des Teufels.
Wenn ein Komponist die Welt in Gut und Böse aufteilt, dann wird auch seine Musik zur existenziellen Auseinandersetzung. Alfred Schnittke hat als religiöser Mensch den Teufel gefürchtet. In der eigenen Kunst, in der kommunistischen Partei, die ihn für politisch unzuverlässig hielt, und in der sowjetischen Gesellschaft, die ihm als Juden und Deutschen misstraute. Diese Konflikte prägen das Werk eines Komponisten, das zu den eigensinnigsten im späten 20. Jahrhundert gehört. Das Schlüsselwerk für Schnittkes Haltung zur Welt ist seine erste Sinfonie. Ein Werk von einer Stunde Dauer, das alle Stile von Johann Sebastian Bach bis zur Moderne und dem Jazz zu einer gigantischen Collage zusammenklebt und immer wieder ins Chaos abzugleiten droht. Die sowjetischen Behörden unternahmen alles, um das Werk zu verbieten. Dennoch gelang es dem furchtlosen Dirigenten Gennadi Rozhdestvensky, ein Orchester in der für Ausländer unzugänglichen Stadt Gorki, dem heutigen Nischni Nowgorod, aufzutreiben. Im Februar 1974 wurde die Sinfonie uraufgeführt. Mitten in der restaurativen Brezhnev-Zeit erlebte die sowjetische Musikwelt ihren handfesten Skandal.
Die erste Sinfonie wird aufgeführt, indem sich die komplette Musikwelt aus Moskau in den Nachtzug nach Gorki setzt, um dort diese Musik zu hören. Das muss ein ganz toller Zug gewesen sein, denn da war Sinfonieorchester, Jazzband, Dirigenten, Journalisten, alle waren in einem Zug, sind da rausgefahren, haben sich es angehört, sind wieder zurückgefahren nach Moskau.
Schnittkes erste Sinfonie beschäftigte den sowjetischen Komponistenverband noch lange. Und sie machte den damals 39-Jährigen mit einem Schlag berühmt. Der Historiker Boris Belge hat in seinem Buch Klingende Sowjetmoderne dem Phänomen nachgespürt, wie Schnittke während der politischen Stagnation der Brezhnev-Ära dennoch mit seiner radikalen Musik zum Leitbild einer ganzen Generation werden konnte.
Was Schnittke ganz sicher nicht war, er war kein komponierender Dissident. Er hat keine versteckten politischen Botschaften platziert, die subversiv wirken sollten. Gleichzeitig war er natürlich ein typisch sowjetischer Komponist in Bezug darauf, dass seine Musik Botschaften vermittelt. Also was Alfred Schnittke in jedem Fall geleistet hat, ist, dass er für viele Sowjetbürger einen beispielhaften Weg durch alle Widersprüche und Paradoxien des späten Sozialismus vorgeführt hat.
Der beispielhafte Weg des Alfred Schnittke begann nicht in den sowjetischen Machtzentren Moskau oder Leningrad, sondern im Städtchen Engels an der Wolga, dem damaligen Hauptort der sozialistischen Sowjetrepublik der Wolgadeutschen. Hier wurde Schnittke am 24. November 1934, heute vor 85 Jahren, geboren, als Sohn einer wolgadeutschen Mutter und eines jüdischen Vaters aus Frankfurt am Main. Es war diese Mischung aus deutschen, jüdischen und russischen Erbteilen, die Schnittke als schwierige Identität empfand. Spätestens als Stalin die Wolgadeutsche Republik nach Hitlers Überfall auf die Sowjetunion auflöste und die meisten deutschstämmigen Bewohner in den Osten deportieren ließ. Die Schnittkes konnten bleiben, aber im Strudel des russischen Patriotismus wurden sie zu Außenseitern.
Mit Kriegsausbruch begann ich mich sofort als Jude zu fühlen, genauer gesagt als Jude und als Deutscher. Da wurde ich mir meiner doppelten Fremdheit bewusst. Als der Krieg zu Ende war, hörte ich mit einem Schlag auf, Deutscher zu sein, blieb aber nach wie vor Jude. Und das legte sich nicht mit der Zeit, sondern nahm stark zu, obwohl es offiziell keinen Antisemitismus gab.
Ein Tango durchzieht das gesamte Werk von Schnittke, eine melancholische Weise, die mit dem Problem seiner Heimatlosigkeit verbunden ist. Nach dem Krieg zog die Familie nach Wien, wo der Vater als deutscher Übersetzer für eine Zeitung der Besatzungsmacht arbeitete. Es waren die beiden glücklichsten Jahre im Leben von Alfred Schnittke, denn hier bekam er erstmals Klavierunterricht und war fortan der Musik verfallen. »1948 kam Schnittke als Deutscher, der in seinem Pass die Nationalität Jude führte, zurück in die sowjetische Lebenswelt. Ein konfliktreicher und auch produktiver Zwiespalt im Innern, wie er es 40 Jahre später beschrieben hat.
Das ist noch viel wichtiger gewesen als der Pass. Die Sprachen, die ich gesprochen habe, also Russisch und Deutsch, für mich wurde es doch zu diesem Zusammenwirken dieser zwei Sprachen und dieser zwei ganz verschiedenen Welten.
In Moskau hat Schnittke die übliche Musikerausbildung an einer Fachschule und am Konservatorium mit anschließender Meisterklasse durchlaufen. Bis 1972 hatte er eine schlecht bezahlte Dozentenstelle am Konservatorium und verdiente sein Geld vor allem mit Arbeiten für den Film. Wie für den verehrten Dmitri Schostakowitsch bot die Filmmusik für Schnittke ein unschätzbares Reservoir von Stilen, Stimmungen, Kompositionstechniken, vom zwölftönigen Cluster bis zur billigen Kombomusik. Filmpartituren wie diese zeigten Schnittkes souveränes Handwerk. Nur ein Problem war damit noch nicht gelöst.
Es war ja noch das Problem, soll man einfach ein Nachahmer sein? Oder soll man sich so entwickeln, wie man ist? Und das Problem hatte jeder zu bewältigen.
Die Suche nach dem eigenen Weg war schwierig. Und sie war politisch blockiert durch die Doktrin vom sozialistischen Realismus, die eine volksverbundene, eingängige Musik forderte. Immerhin profitierte Schnittke nach Stalins Tod von der allmählichen Lockerung der rigiden Kulturpolitik und der von Chruschtschow ausgerufenen Tauwetterperiode.
Ganz sicher gehört er zu einer Generation, die man Chesedesiatniki nennt. Das sind die, die während den Jahren des Tauwetters in der Sowjetunion studiert haben und diesen kulturellen Aufbruch am Konservatorium und an den künstlerischen Städten miterlebt haben, sozusagen. Und auch eine Hoffnung artikulieren konnten, dass sich diese Bewegung fortsetzen würde. Und auf die Art und Weise ist es auch noch folgerichtig, dass er dann schnell, als die Möglichkeiten sich bieten, mit der Ende der 60er Jahre auch den Kontakt zu deutschsprachigen Verlegern, zu deutschsprachigen Komponisten und Kollegen sucht.
Schnittke wollte wissen, was sich jenseits des Eisernen Vorhangs musikalisch abspielte und schrieb Briefe an Kollegen wie Luigi Nono oder Karl-Heinz Stockhausen.
Dank den letzten bekam ich ziemlich viele Noten, Schallplatten, Tonbänder mit neuer Musik und ungefähr seit 68 versuchte ich, mich von den Dogmata der neuen Musik zu befreien und einen personalen Stil zu finden.
Das Dogma der neuen Musik, das war für Schnittke bei aller Bewunderung für Stockhausen und Co. eine hermetische Kunst, die technisch stimmte, aber das Publikum kalt ließ. Eine Musik, die nicht seinem Innern entsprach und nicht die Welt meinte, in der er lebte. Schnittke wollte seine Hörer erreichen, mit neuen Klängen, genauso aber mit historischer Musik, die ihm wichtig war.
Jetzt ist die Zeit, wo man sich bemüht, das technisch Neue, das man errungen hat, jetzt wieder mit traditionellen Formkonzepten zusammenzuführen und auch den einfachen, nicht sehr vorbereiteten Hörer unmittelbar damit anzusprechen.
Polystylistik. So hat Alfred Schnittke dieses Konzept genannt, mit dem er sein Publikum unmittelbar ansprechen wollte. Es war die Idee, historische und neue Musiksprachen, Vivaldi, Mozart, Wagner und Stockhausen, zu einem komplexen Gewebe zu spinnen, das nie eindeutig ist und auch davon abhängt, mit welchen politisch-kulturellen Ohren es gehört wird.
Es gibt einerseits diese westliche Musikentwicklung, platt gesprochen von Bach bis Mahler und beyond. Und es gibt auf der anderen Seite die Entwicklung innerhalb der Sowjetunion, das Musikschaffen des sogenannten sozialistischen Realismus. Und die Polystilistik von Schnittke bezieht sich letzten Endes auf beide Symbolvorräte, auf die westliche und auf die sowjetische.
Seit den späten 70er Jahren erhielt Schnittke Kompositionsaufträge aus aller Welt. Mit knapp 50 hatte er mehrere Bühnenwerke, 4 Sinfonien, zahlreiche Konzerte, Kammermusik und etwa 50 Filmmusiken komponiert. Dann ereilte ihn ein Schicksalsschlag, der alles veränderte. An einem heißen Julitag des Jahres 1985 erlitt Schnittke einen schweren Schlaganfall, wurde für klinisch tot erklärt, überlebte aber wie durch ein Wunder. Fortan spürte er, dass die innere Uhr unbarmherzig tickte, wie in seinem Stück Lebenslauf. Von nun an waren viele Werke bestimmt von der Auseinandersetzung mit dem Tod.
Ich habe die Empfindung, als ob ich ständig von jemandem geführt werde, der mich entweder lobt oder straft. Vielleicht eine Kraft außerhalb von mir. Daher auch das Gefühl, dass es eine höhere Macht gibt.
Für Schnittke war diese höhere Macht das Gute und das Böse. Gottvertrauen wechselte mit dem Gefühl, das falsche Leben zu leben. Ein Leben, das bestimmt war von fleischgewordenen Teufeln. Ihnen hat er seine Oper »Leben mit einem Idioten« gewidmet, eine bitterböse Abrechnung mit der untergegangenen Sowjetunion. Die Uraufführung 1992 in Amsterdam geriet zu einem Begräbnis erster Klasse, ausgestattet vom Konzeptkünstler Ilja Kabakow und dirigiert von Schnittkes altem Freund Mstislav Rostropowitsch. Die Hauptfigur Wowa, ein groteskes Abbild von Wladimir Iljitsch Lenin, kommt aus der Irrenanstalt und zerstört jeden, dem sie begegnet. Schnittkes Musik beschreibt alles mit einer aggressiven Wildheit, die eine klare Botschaft ausgibt: Hütet euch vor den idiotischen Mächtigen dieser Welt. Mehr und mehr orientierte sich Schnittke nach Westen. 1990 übernahm er eine Kompositionsklasse an der Hamburger Musikhochschule. Trotz weiterer Schlaganfälle war seine Produktivität enorm. Man überhäufte ihn mit Preisen und Ehrungen. Der Historiker Boris Belge erkennt darin auch ein speziell deutsches Interesse an Schnittkes Biografie.
Ich glaube allerdings, dass das deutsche Musikpublikum diesen Komponisten mit dieser wahnsinnigen Biografie, mit diesem Werk und Wirken sehr freundlich und gnädig aufgenommen hat und auf die Art und Weise dazu geführt hat, dass er zu einem der meistgespielten Komponisten Mitte der 1990er Jahre wurde.
Mit 63 Jahren starb Alfred Schnittke 1998 in Hamburg. Er war einer der fleißigsten Komponisten seiner Generation. Dennoch war das Wesen des Komponierens für ihn nicht das Handwerk, sondern die Verwirklichung einer Utopie.
Es ist ein Versuch, utopisch das Stück zu hören, bevor es geschrieben ist. Das geht von der Voraussetzung aus, dass das Stück schon objektiv irgendwo vorhanden ist. Man muss es nicht herstellen, man muss es fangen. Es ist schon irgendwo.
Im Zeitzeichen erinnerte Michael Struck-Schlohn an Alfred Schnittke, der am 24. November 1934 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info.